Forensic Investigations, der Podcast. Herzlich willkommen zu Forensic Investigations, der Podcast. Hier erhaltet ihr regelmäßig neue Episoden zu Themen rund um forensische Sonderuntersuchungen, Wirtschaftskriminalität und Compliance. Mein Name ist Patrick Schneider. Ich bin Certified Fraud Examiner und unterstütze Unternehmen bei der Durchführung von internen Sonderuntersuchungen sowie der Verbesserung ihrer internen Kontrollsysteme und der Compliance-Kultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forensic Investigations. Heute befassen wir uns mit der Vorbeugung von Betrug in Unternehmen. Denn der größte Schaden durch Fraud entsteht oft nicht durch besonders clevere Täter, sondern durch ganz normale, gut gemeinte Fehlentscheidungen innerhalb der Organisation. Silo-Denken, KPI-Logik, isolierte Fachbereiche, unklare Prozesse, all das summiert sich und darüber spreche ich heute mit einem Gast, der Fraud Prevention nicht als Tool- oder Einzelfallthema versteht, sondern als fachbereichsübergreifendes Organisationsproblem. Jean-Paul, schön, dass du heute da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und super spannendes Thema und kann gar nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Deswegen freue ich mich auf unser Gespräch heute.
Ja, ich freue mich auch. Aber bevor wir jetzt einsteigen, wäre es schön, wenn du dich einmal kurz vorstellen könntest, damit die Leute wissen, wer du so bist, was du machst. Und vielleicht können wir dann auch direkt zur ersten Frage übergehen. Warum beschäftigst du dich so intensiv mit Fraud Prevention?
Ja, ich fange erstmal damit an, was ich mache. Also mein Name hat man schon geklärt. Ich bin Jean-Paul, bin selbstständiger Berater in der Fraud Prevention und in der Nutshell, ich sorge dafür, dass Unternehmen mehr Geld zur Verfügung haben, indem ich sie resilient gegen Fraud aller Art mache. Denn sagen wir ehrlich, am Ende geht es im Business um eins, Geld zu verdienen und nicht unnötig liegen zu lassen. Und das ist meine Aufgabe, Unternehmen da zu unterstützen. Und ja, wie bin ich da reingekommen? Wie jeder ordentliche Fraud-Experte bin ich einfach in das Thema reingepurzelt. Das ist der klassische Weg in die Fraud Prevention. Ich war immer sehr breit aufgestellt, ursprünglich mal Bankkaufmann, dann Experte für Internetrecht, hatte auch einen Blog zu dem Thema, war zwischenzeitlich mal Information Security Officer, zertifizierter Datenschutzbeauftragter, aber immer sehr kaufmännisch geprägt und bin dann auch zum Anfang meiner Karriere im Forderungsmanagement gelandet, was erstmal nur bedingt was mit Fraud Prevention zu tun hat, aber schon so den ersten Brückenschlag gegeben hat. Ja, und dann bin ich in einem meiner Jobs plötzlich einfach in das Thema reingeraten. Also ich kam an und dann war ich plötzlich zuständig für den Test von zwei Fraud-Systemen und hatte eigentlich auch keine Ahnung, was ein Fraud-System ist und musste mich dann so Stück für Stück in das Thema reinfriemeln. Ja, und dann stehst du da, hast eigentlich keine Ahnung von dem Thema. Mein Chef meinte, ja, wie willst du dir das denn erarbeiten? Ich so, ja, wer ist denn der Experte dafür hier? Dann meinte mein Chef, das bist du. Ich so, das ist ja großartig. Ich so, dann lese ich mir das vielleicht an. Er so, nee, lesen wirst du da gar nichts, das steht nämlich nirgends. Und da habe ich dann auch schnell gelernt, in der Fraud Prevention fragst du dich durch, findest Sachen raus, passt ja irgendwie auch alles wieder zum Thema. Dann habe ich mich Stück für Stück über die Jahre in das Thema reingearbeitet. Ich habe bei Firmen wie Bonprix gearbeitet, bei Douglas, bei Otto Payments und so immer Stück für Stück Wissen aufgebaut, immer weiter gepurzelt, immer mehr Spaß dran gehabt. Und man kann sich das jetzt so vorstellen wie eine riesen Lawine, die immer größer wird an Wissen und Erfahrung. Und dementsprechend ist das jetzt so eigentlich mein Lieblingsgebiet, in dem ich auch wirklich großen Mehrwert leisten kann. Und insofern, wenn ich jetzt Unternehmen berate, kann ich sie eigentlich von allen Themen beraten, von der Erstanalyse über Ausschreibung, Tool-Integration, Schnittstellenanbindung bis zur Überführung in das operative Tagesgeschäft. Bin also sozusagen einerseits Experte, andererseits Systemanalyst und am Ende auch Übersetzer in die Unternehmen rein, weil ich eben die ganz verschiedenen Brillen aufsetzen kann, von Regulatorik über operatives Tagesgeschäft, über Produktdenken, über gesamtheitliche Steuerung.
Wow. Ja, vielen Dank für diesen schnellen Durchmarsch durch deine Vita. Ja, es ist mal wieder so, dass es ein Lebenslauf, den man nicht so einfach nachahmen kann. Also den gibt es dann nur einmal so. Und ich stelle trotzdem fest, dass es wohl sein Gutes hat, dass du so viele verschiedene Stationen durchgegangen bist. Denn sonst könntest du wahrscheinlich das Thema nicht von so vielen Blickwinkeln informiert betrachten. Du hast gerade auch gesagt, dass du deinen Chef damals gefragt hast, ja, wer ist denn der Experte? Und dann hat er gesagt, du bist der Experte. Bist du weiterhin der Ansicht, dass man Fraud Prevention nicht lernen kann?
Ja, in der Tat. Das ist tatsächlich eigentlich der einzig mögliche Ansatz, Fraud Prevention zu lernen. Klar kannst du dich irgendwo hinsetzen, im Internet ein bisschen was lesen, auf mal eine Messe gehen. Ich werde noch nachher im Detail mal darüber sprechen, in welche Ausprägungen das gehen kann. Das Problem ist tatsächlich, ich bin auch der Meinung, wenn du nicht wirklich mal operativ gearbeitet hast, verstehst du schon mal einen ganz wesentlichen Teil der Fraud Prevention nicht. Auf der anderen Seite ist es wirklich so, die Leute kommen auch aus verschiedenen Blickwinkeln in das Thema rein. Es gibt die klassisch operativen. Dann gibt es die Produktleute, die haben eine völlig andere Sicht auf das Thema, weil ihnen oft der operative Blickwinkel fehlt, was da auch oft zu wirklich Frictions führt, weil das sind dann zwei Bereiche, die aneinander geraten und meistens setze ich das Produkt durch, weil es irgendwie cooler ist als Ops, was auch ein großer Denkfehler in dem ganzen Spiel ist. Dann hast du noch die regulatorische Brille. Und obendrauf ist ja das Business. Also, wenn sich alle dann um Fraud balgen, am Ende steht da eine Geschäftsführung und sagt, warum stoppt ihr mir hier die Kunden? Und dann kannst du wieder mal erklären, warum hast du da Fraud? Also, langer Rede, kurzer Sinn. Wenn du nicht den ganzen Wahnsinn eines Unternehmens kennengelernt hast, auch in unterschiedlichen Ausprägungen, auch in unterschiedlichen Geschäftsmodellen, kennst du immer einen Teil der Wahrheit, das würde ich gar nicht bestreiten und kannst dich auch auf einen Teil der Wahrheit spezialisieren. Aber so den umfassenden Ansatz hast du wirklich erst dann, wenn du ein Unternehmen dauerhaft an verschiedenen Themen gearbeitet hast und möglichst auch in verschiedenen Geschäftsfeldern unterwegs bist. Was wichtig ist, Fraud ist nicht gleich Fraud. Das kommt auch noch oben drauf. Jeder redet zwar über Fraud, aber jeder meint eigentlich was anderes dazu.
Ich habe jetzt immer, wenn ich hier über Fraud rede, meine ich Unternehmensbetrug oder Betrug im Unternehmen. Das heißt, Mitarbeiter, die sich im Unternehmen befinden, versuchen das Unternehmen zu betrügen. Aber natürlich gibt es dann auch immer diese Außenangriffe, zum Beispiel, dass sich Lieferanten absprechen. Ja, sowas. Das ist schon auch ein Thema, was hier auch mit behandelt wird und wo man auch vom Fraud spricht. Und das ist dann eine ganz andere Problematik. Also wie beschützt man sich davor? Ist dann die nächste Frage. Ist das jetzt ein Problem von Leuten? Nein. Das ist wahrscheinlich ein Problem von irgendwelchen Systemen, die man nicht vernünftig nutzt.
Korrekt. Ja, und du hast tatsächlich, das sind so die Sachen, die sind noch so relativ klar, aber sobald du im E-Commerce unterwegs bist, wirst du ja tagtäglich im großen Umfang attackiert. Und da redest du dann nicht von zwei Leuten, die sich absprechen, sondern da redest du von professionellen Banden, die tagtäglich alle Unternehmen, derer sie habhaft können, wirklich attackieren mit Bots, mittlerweile mit Agentic AI. Die ganze Entwicklung, die wir jetzt bei KI sehen, ist natürlich, wo viel Licht, da auch viel Schatten. Sagen wir mal so, Betrug wird jetzt auch nicht in dem Ausmaß verfolgt, in dem man es könnte, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass halt auch Ressourcen der Polizeibehörden und Co. begrenzt sind und es natürlich ganz andere Themen gibt, die dann an dem Punkt vielleicht auch höhere Priorität haben. Vielleicht auch zu Recht in der Tat.
Ja, ich stelle mir auch einfach vor, wenn ein Unternehmen, das sich tagtäglich Tausenden von Angriffen ausgesetzt sieht, jeden Einzelnen jetzt anzeigen würde und den nachverfolgen würde, dann wird man zu nichts anderem mehr kommen. Insofern ist man wahrscheinlich einfach froh, Angriff abgewehrt und Verteidigungslinie ein bisschen höher wieder aufgebaut und jetzt haben wir wieder Ruhe für ein paar Tage vielleicht. Das wäre wahrscheinlich so eher der Ansatz, dass man eben sagt, ja, wir möchten erstmal unbeschadet rauskommen. Du hast vorhin was zu AI gesagt und da fällt mir dein Post ein, den du neulich veröffentlicht hast auf LinkedIn. Und zwar ging es da irgendwie so darum, um den ganz normalen Tag innerhalb von ganz normalen Unternehmen. Also da gibt es dann verschiedene Problemchen, die auftreten. Zum Beispiel kommen leere Retourenpakete an. Kann man sich vorstellen, jemand kauft was und schickt es dann leer zurück und es wird einfach abgescannt, ohne zu schauen, ist da was drin. Oder es gibt eine Erstattung und die wird eben einfach nicht geprüft, ob das eigentlich eine rechtmäßige Erstattung ist. Es wird einfach durchgewunken. Oder wahllose und unbedacht eingesetzte AI-Tools, weil momentan alle sagen, ah, wir brauchen AI, wir brauchen KI und das ist das Tollste. Dann geben wir jetzt allen bitte einmal Copilot und oder ChatGPT. Und da war ein Satz drin in deinem Post, der war ungefähr so in dem Sinne, alle meinen es gut, aber niemand optimiert das System. Warum ist es aus deiner Sicht so und warum fällt es Unternehmen gerade beim Thema Fraud so schwer, systematisch zu denken?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich sage ja immer gerne, Fraud ist ein Spiegel der Organisation. Und gerade die Komplexität einer großen Organisation ist wirklich nicht zu unterschätzen. Um das mal zu veranschaulichen, was ich meine. Nehmen wir mal die Fraud- und Security-Themen alleine. Wenn du dir anguckst, auf welchen Ebenen die alle stattfinden, hast du unzählige Themen. Ich fange jetzt einfach nur mal vorne an. Da hast du wahrscheinlich deine Information Security, die kümmert sich um Cyber Security. Dann hast du KYC, B2C beispielsweise, wenn du an Kunden verkaufst. die sind vielleicht im Produkt angesiedelt. Dann hast du Payment Fraud, die liegen im operativen Bereich. Dann hast du dafür nochmal Unterabteilungen für Payment Fraud, weil Kreditkarte ist was anderes als Buy Now, Pay Later. Und dann hinten ist noch ein Dispute Handling. Das liegt vielleicht wieder im Customer Care einer anderen Einheit. Dann hast du Refund, Return, wovon wir gerade gesprochen haben. Also Kunden, die einerseits Kulanzgutschriften versuchen auszunutzen, andererseits Retouren. Retouren sind wieder bei der Logistik. Dann hast du vielleicht noch Betrug im Lager. Dann hast du Loss Prevention. Diese finden dann eher beispielsweise bei Händlerketten in den Läden vor Ort statt. Und so kannst du das Spiel jetzt immer weitermachen. Also ich könnte jetzt noch mindestens 5 bis 10 mögliche Abteilungen aufzählen, und die gibt es teilweise dann auch noch so in Unternehmen. Das heißt, nehmen wir mal so Großunternehmen. Da hat in der Regel keiner den kompletten Durchblick, was läuft eigentlich wo. Das ist dann tatsächlich eine Herausforderung, weil Fraudster sehen das Ganze schon wieder ganzheitlich. Und ich sage immer, der Fraudster schert sich gar nicht um deine Organisationsstruktur. Der freut sich drüber, weil der unterscheidet nicht nach B2B-Fraud und B2C-Fraud und vielleicht Refund und Return. Der sieht nur die Lücken im System und ballert rein. Dann gibt es ein weiteres Problem. Systemisches Denken ist eine bestimmte Art zu denken. Die ist, sagen wir mal, überfordernd für den einen, zu unbequem für die anderen. Das heißt, man muss sich schon wirklich reinarbeiten und dann wieder die verschiedenen Blickwinkel auch verstehen. Und dann kommt hinzu, das wird in großen Unternehmen, gerade in großen, nicht immer wertgeschätzt, weil wenn du in einem Unternehmen, erkennt der eine oder andere vielleicht, der in Konzernen gearbeitet hat, da dein Tanzeplätzchen überschreitest, kriegst du richtig auf die Finger, weil dann ist wirklich jemand nicht angetan, weil du dich in einen Bereich einmischst, in den du dich nicht einmischen sollst. Also das ist tatsächlich auch noch ein Thema. Und da kommt der menschliche Faktor dann dazu. Systemisch und Großdenken ist eine Herausforderung in Unternehmen aus verschiedenen Gründen. Es wird manchmal sogar bestraft, ist aber tatsächlich die einzige Möglichkeit, um durch das Thema durchzusteigen.
Das ist natürlich immer schön gesagt und klingt auch gut. Das ist bestimmt auch für die Führungskräfte was, was sie sowieso machen müssten. Also wenn jetzt jemand einen Bereich überblickt, ist aber häufig schon auch in der C-Level-Ebene so, dass man sich nicht in die Bereiche der anderen einmischt. Wie kann ich denn jetzt dafür sorgen, dass ein Junior, der in der Retoure einfach durchwinkt, weil er keine Ahnung hat, ganzheitlich an irgendwas anderes denkt? Der ist erstmal, glaube ich, froh, dass er seinen eigenen Job versteht. Und also das muss ja bis nach unten hin durch exerziert werden. Es reicht ja nicht, dass der Teamleiter holistisch denkt, sondern es müssten ja im Prinzip alle so denken. Und genau da ist ja dann die Frage, wenn das momentan bestraft wird in vielen Fällen, ist es so, das wissen wir. Ja, also die falsche Person nicht zum CC gesetzt oder nicht zum Call eingeladen, und schon hat man da eine interne politische Streitigkeit, die sich über Jahrzehnte ziehen kann. Wie kriegt man das hin, das zu belohnen? Und wie misst man das auch? Also das sind ja dann die realen Probleme dann in so einem Unternehmen.
Ja, in der Tat. Also tatsächlich, man redet ja oft von Führung von unten, und von unten kann man das Spielfeld aufräumen. In dem Fall bedingt. Klar kann man jeden Tag kämpfen, aber es fängt tatsächlich hier beim Management an. Das ist ja eine Organisationsentscheidung, die du hier treffen wirst. Also wenn ich dir jetzt gerade vorhin die ganzen Abteilungen aufgezählt habe, wer sich in einem Unternehmen ein bisschen auskennt, in einem großen, weiß, die verteilen sich tatsächlich über verschiedene Geschäftsführungsbereiche. Und da fängt es ja dann schon an. Das heißt, eigentlich müsste es auf höchster Ebene nicht den berühmten Chief Revenue Officer geben, den gibt's auch, aber tatsächlich hier den Chief Risk Officer, der das ganze Thema unter seine Fittiche nimmt und dann mal anfängt, ganzheitlich zu denken. Also will ich ein großes Unternehmen neu aufbauen in der perfekten Welt, denn wir wissen alle, historisch gewachsen, kriegst du schwierig wieder raus. Würdest du eigentlich all diese Themen zusammenfassen, sinnvoll aufstrukturieren und dann gegebenenfalls am Wertstrom ausrichten? Vielleicht noch mit einer übergeordneten Regulatorikabteilung. Wer weiß, aber wirklich gucken, was gehört zusammen, was kann man auch zusammenfassen, und das muss von oben kommen. Und das ist jetzt natürlich der Wunsch einer perfekten Organisation. Jetzt wissen wir alle, Unternehmen bestehen seit X Jahren, kriegst du so nicht hin. Aber was du ändern kannst, ist der Tone from the top, was ich gesagt habe. Wenn du schon in Panik gerätst, weil du Fraud erfindest, hast du ein Problem im Unternehmen. Und ich kenne Unternehmensstrukturen, da haben die Leute wirklich ein tolles Muster entdeckt und hatten Angst, es der Geschäftsführung mitzuteilen, weil die Überlegung war, ja, wenn wir das jetzt gefunden haben, wird es wieder heißen, warum habt ihr das denn nicht vorher gefunden? Dass das vielleicht gar nicht möglich war, interessiert erstmal keinen. Aber wenn du schon Angst davor haben musst, Fraud zu entdecken, weil du dir über die Konsequenzen Gedanken machen musst, ist das halt ein Thema. Und das kenne ich selber aus der operativen Arbeit. Du findest was und denkst dir selber, um Gottes Willen, das hätte ich doch früher sehen müssen. Und dann gehst du zur Geschäftsführung und die hat dann, oder zu deinem Chef, und der hat zwei Möglichkeiten. Der sagt, hey, das hast du super gemacht, weil ehrlicherweise den Schaden, den du jetzt verhindert hast, potenziell ist wahrscheinlich 1 Million. Oder er sagt, was hast du da getan? Warum hast du es nicht früher gefunden? Dann überlegen sich Leute tatsächlich, es gar nicht mehr zu finden, weil bis das auffällt, sind sie dann wieder weg.
Wenn es jetzt so eine übergeordnete Stelle gibt, die ist ja natürlich nach wie vor darauf angewiesen, dass die Menschen aus den einzelnen Abteilungen melden, wenn es jetzt irgendwo eine Lücke gibt. Siehst du das auch, dass man quasi als jemand, der dann Schwachstellen aufzeigt, dass es dann irgendwie wie so eine Art Nestbeschmutzer gilt, weil man ja im Prinzip ein System hat, was wahrscheinlich 10 Jahre alt ist, wo alle schon immer sauber drin arbeiten und dann kommt einer und sagt, das und das ist doch Schrott, da sind doch Fraud-Einfallstore. Wie kriegt man das aufgebrochen und vor allen Dingen, wie kriegt man dieses Denken weg? Das ist eben schwierig, glaube ich.
Ja, das hat tatsächlich nochmal verschiedene Facetten. Das eine ist so, er hat unsere Systeme angegriffen. Also da kann ich aus Erfahrung sagen, da machst du dir nicht bei jedem Freunde, wenn du neu in ein Unternehmen kommst, gerade wenn das Produktteam da seit 20 Jahren sitzt. Das löst du eigentlich auch nur durch eine einheitliche KPI-Steuerung. Nämlich das Problem ist, vielen Unternehmen ist ja, sie werden, gehen wir mal in den Boni-Bereich, also wenn wir schon bei Belohnungen sind. Ein Fraud-Team wird in der Regel gar nicht belohnt mit großen Incentives oder auch mit einem Boni. Und das Gesamtunternehmen wird meistens an Zahlen gesteuert, die dem vielleicht sogar entgegenlaufen. Wenn du eine Umsatzsteuerung hast und dein Ziel ist Umsatz plus fürs ganze Unternehmen von 10% und du hast ein Fraud-Team, das verhindert Fraud, verhindert das automatisch, dass der Umsatz steigt. Das heißt, du verhinderst am Ende sogar, obwohl du das Richtige machst, dass alle anderen ihren Bonus bekommen. Weil wenn von den 10% plus 2% aber insgesamt Fraud waren, ja, willst du die dann trotzdem durchlaufen lassen und allen den Bonus zahlen? Oder wäre es vielleicht nicht sinnvoller, man steuert ganzheitlich an vernünftigen Zahlen, wie zum Beispiel wirklich Ertrag und nicht fauler Umsatz? Das heißt, da sind wir wieder im Thema gesamtheitliches Denken. Du brauchst eigentlich eine einheitliche KPI-Steuerung über das ganze Haus. Damit löst du nämlich dann all diese Probleme. Zum einen weißt du, wo ist dein Betrug? Zum anderen weißt du auch ganz genau, was hat das Team verhindert? Was immer schwierig natürlich zu messen ist, sind die False Positives. Das darf natürlich auch nicht passieren, dass ein Team denkt, hey, ich muss so viel Fraud stoppen wie möglich. Und dann werde ich belohnt. Das wäre auch ein fataler Fehler, weil am Ende des Tages ist Fraud Prevention für mich Business Enablement.
Wenn du jetzt ein Fraud Prevention Training machst für Mitarbeiter, wen hast du da klassischerweise in deinem Training sitzen? Sind das hauptsächlich Führungskräfte oder auch Mitarbeiter, die an solchen, sagen wir mal, Knotenpunkten sitzen?
Also ich mache das immer sehr individuell, das hängt ja auch sehr vom Bedarf ab. Gibt die Trainings sicherlich für Leute, die noch nie mit dem Thema zu tun hatten. Da ist ein ganzheitlicher Ansatz sehr gut. Kann man auch ein bisschen tiefer reingehen, gerade wenn sie sich um das Thema kümmern sollen. Dann gibt es die Management-Ebene. Die interessiert jetzt auch nicht jedes Detail der Fraud Prevention, sondern die möchte vielleicht wirklich eher den gesamtheitlichen Zusammenhang mal erfassen. Da machen dann auch Workshops zum Beispiel Sinn, dass ich nicht mich einfach nach vorne stelle und was erzähle, das kann ich immer. Aber am Ende des Tages möchte ich ja helfen und Mehrwert leisten und da macht es dann eher Sinn, wenn man sich mal hinsetzt und gemeinsam am Wertstrom die Risiken für das Unternehmen erarbeitet. Deswegen, das würde wieder für einen einfachen Mitarbeiter nicht so viel Sinn machen, weil er das gar nicht beurteilen könnte.
Das klingt sehr individuell, um ehrlich zu sein, weil ein Unternehmen ist jetzt nicht so wie jedes andere. Also ein Unternehmen gleicht nicht dem anderen. Vielleicht gibt es welche, die sehr ähnlich aufgestellt sind, aber doch hat dann jedes Einzelne seine eigenen Probleme, weil ja jeder die Betrugsprävention auf die eigene Art und Weise schon aufgebaut hat und dann sind sie vielleicht in einem Bereich sehr stark und im anderen schwach. Hast du schon mit so Red Teaming gearbeitet, dass du sagst, ich teste selbst oder jemand testet vorher die möglichen Angriffspunkte und dann gehen wir genau darauf ein? Oder ist es eher so, dass ein Unternehmen nach einem Fraud-Vorfall zu dir kommt und sagt, ja, wie können wir das in Zukunft verhindern?
Red Teaming kann Sinn machen, wenn du wirklich überhaupt niemanden hast, der den Durchblick hast. Ansonsten würde ich immer sagen, sprich erstmal mit deinen Leuten. Gerade wenn du operative Leute hast, die sind nicht immer sehr gut darin, das zu übersetzen. Da brauchst du dann auch vielleicht jemanden, der die Sprache spricht, weil operative Leute sprechen eine völlig andere Sprache als Produktmenschen und haben einen anderen Ansatz. Und insofern, klar, Red Teaming ist eine grundsätzlich gute Sache, die du dir vielleicht dann auch, wenn du schon in der One-Risk-Vision unterwegs bist, einbauen solltest, auch so als Dauerschleife. Aber am Anfang würde ich immer sagen, sprich mit deinen Leuten, schau dir deine Orga an. Und am Ende, auch wenn Unternehmen sehr individuell aufgebaut sind, ist es am Ende immer die gleiche Methodik. Das heißt, du kommst da relativ schnell ans Ziel, wenn du weißt, welche Fragen du stellen musst. Dann sind wir natürlich in der nächsten Baustelle. Was ist eigentlich das richtige Tool für das Problem? Und da kann ich nur einen Spoiler geben. Es gibt nicht das eine Tool, das alle rettet, so wo man sagen würde, kauf das Tool und alle deine Sorgen sind dahin. Sondern tatsächlich, da geht es dann tatsächlich darum, einen Dienstleister zu finden, der sehr spezifisch auf deine Bedürfnisse ausgerichtet ist, möglicherweise auch ein oder zwei, je nachdem, die dann aber auch sauber zusammenspielen. Und dann geht es tatsächlich darum, wie verbinde ich meine Daten so zielführend, dass nicht irgendwo auf der Strecke was liegen bleibt.
wenn ich jetzt bei Tools bin und Daten, du hast gesagt, Datenschutz hast du schon gemacht, IT-Security, das sind jetzt nur zwei Bereiche, die sich selbst schon nicht immer einig sind über, wie schütze ich jetzt einen bestimmten Datentyp. Ne? Weil der eine sagt, es sind Unternehmensdaten, der andere sagt, es sind personenbezogene Daten. Wer ist jetzt dafür zuständig, dafür eben den richtigen Schutz aufzubauen und nach welchem System geht man da vor? Jetzt kommen dann noch andere Bereiche dazu und theoretisch hat man ja jetzt eine Risikolandkarte und alles müsste auf bestimmte Prozesse oder auf bestimmte Fälle im Prinzip runtergebrochen werden. Also was passiert in Fall A, B, C, D, E, F, G und dann was, aus welcher Sicht müsste man das dann betrachten und wie weit sind wir da eigentlich vorangeschritten? Das stelle ich mir ziemlich kompliziert vor allen Dingen in Fällen, wo das eine sagt, für uns ist das ein Business-Risiko und für die anderen sagen, nee, für uns ist es aber wichtig, dass das genau nicht geschützt wird. Also beispielsweise gibt es dann vielleicht Daten, die müssen aus DSGVO-Sicht besonders geschützt werden und aus Sicht des Unternehmens sind sie vielleicht nicht schützenswert, beziehungsweise wäre es sogar gefährlich, die weiter zu verschlüsseln oder so etwas.
Natürlich, am Ende des Tages ist das eine Geschäftsentscheidung. Das sage ich zum Beispiel auch als Fraud-Prevention-Expert. Ich treffe dich nicht die finale Entscheidung über deine Strategie. Ich kann dir ja nur aufzeigen, was sind die Möglichkeiten, die du hast. Und gerade wenn wir im Datenschutz sind, ich meine, der risikobasierte Ansatz ist da ja nichts Neues. Man sagt halt, okay, das passiert, wenn du das machst, triff deine Entscheidung. Was ist dir gerade wichtiger? Und am Ende des Tages sehe ich mich da auch tatsächlich und habe mich auch immer als Dienstleister gesehen, schon in der Fraud Prevention. Mein Anspruch war nie, jeden Fraud aufzuhalten, kann ich auch. Dann weiß ich aber, töte ich vielleicht das Business. Und insofern ist es dann meine Aufgabe, beispielsweise sich hinzusetzen und einen Business Case zu rechnen und zu sagen, okay, hör zu, Freunde, das hier ist der Case. Wenn du das machst, ist das das Risiko. Wenn du das machst, ist das das Risiko. Das sind die Chancen. Ich gebe dir noch eine Empfehlung dazu. Aber am Ende musst du natürlich für dich die Entscheidung treffen, willst du das so oder nicht?
Ja, was sind denn aus deiner Sicht so die häufigsten Fehler, die Unternehmen im Bereich Fraud Prevention machen?
Ja, sie nehmen das Thema nicht ernst. Also da fängt's ja an. Also irgendjemand meinte mal, ich sei eine Umsatztötungsmaschine. Ich verstehe den Kollegen, der mir das gesagt hat, weil seine Kunden haben grundsätzlich nicht gezahlt, aber er hat die Provision gekriegt. Dann fände ich das auch uncool, wenn jemand drauf guckt. Aber Unternehmen nehmen das Thema einfach nicht ernst. Es weiß ja auch keiner, wo es eigentlich hingehört. Das ist so. Deswegen gibt's ja diese ganzen fragmentierten Abteilungen und die gibt's ja nicht, weil irgendjemand was Böses will, sondern weil die meisten gar nicht mal den Zusammenhang herstellen, dass da was getrennt wurde, was eigentlich zusammengehört, weil in der Regel passiert Folgendes, in irgendeiner Abteilung passiert was, nehmen wir Retouren, Retouren stellt fest, oh Gott, wir haben platzierte Menge Retourenausbuchungen, dann setzen sie da jemanden drauf, der sich drum kümmert. Customer Care stellt, irgendwelche Leute nutzen unseren Refund aus, dann setzen sie jemanden drauf, der sich drum kümmert, dann hast du dort ein Team, das baut sich einfach auf und wirklich der größte Fehler ist, das Thema nicht ganzheitlich zu betrachten, also wenn man es da mal ernst genommen hat, ist schon mal gut, da muss man es ganzheitlich betrachten und die Fragmentierung aufbrechen und insofern C-Level-Awareness ist das A und O, also es muss oben in der Geschäftsführung verankert sein und es ist eigentlich auch im Interesse von allen.
Ja, du hast gerade ein Beispiel genannt von einem ehemaligen Kollegen, der im B2B-Bereich sich darüber beschwert hat, dass du Umsatz verhinderst. Also die Incentives würden es nicht belohnen, beziehungsweise man würde keine Incentives mehr kriegen, wenn man jetzt Fraud verhindert. Und daher hat der Manager oder die Person, die da an dem Schalthebel sitzt, überhaupt keinen Grund, irgendwas an seiner Lage zu ändern, weil er seine Provision kriegt, ob jemand dann nachher zahlt oder nicht. Oft ist es aber so, dass diese Incentives natürlich aligned sind mit den Zielen des Unternehmens, also Umsatzsteigerung, Profitsteigerung. Das ist ja schön und gut, dass man sagt, ja, wir müssen diese Incentives ändern. Nur kriegt man die Leute dann noch motiviert und kann man die Menschen aus seiner Sicht davon überzeugen, dass das Unternehmensziel Umsatzsteigerung oder Profitsteigerung auch erreicht werden kann mit Leuten, die nicht das gleiche Ziel haben, sondern wo man sagt, ja, du sollst Fraud verhindern.
Aber das ist tatsächlich das Problem. In so einem Fall hast du eine kaufmännische Zielsetzung und eine vertriebliche Zielsetzung. Wenn die vertriebliche Zielsetzung sagt, Umsatz durchsetzen, auf jeden Fall, um jeden Preis und das dann noch unterstützt, ist das ein Problem. Auf der anderen Seite, wie gesagt, was hast du für einen Umsatz, der dir hinten einfach komplett abgeschrieben wird? Das ist ja, da meine ich wieder, die Buchhaltung ist dein Freund. Das sieht zwar vorne hübsch aus, aber ist hinten halt trotzdem deine Wertberichtigung von 100%, je nachdem, wo du unterwegs bist und irgendwann halt, wenn du es überhaupt zum Inkasso abgibst, da kriegst du dann vielleicht nichts zurück und zahlst noch oben drauf oder hast eine Komplettabschreibung. Und wir reden ja noch nicht von den ganzen anderen Kosten, die du drumherum hattest, weil dann hattest du den Mahnlauf, dann hattest du Telefonate, dann hattest du Klärungsgespräche. Dann hast du vielleicht noch eine Geschäftsführung, die hingereist ist, um den Kunden doch noch zu überreden. Ich nenne jetzt keine Namen, aber ich kenne riesige Unternehmen, die jahrelang nur auf Umsatz gesteuert haben
Ja.
und Fraud-Ausfälle im achtstelligen Bereich hatten, bis sie es endlich gemerkt haben und was dagegen getan haben, weil es gibt halt auch Geschäftsmodelle, da fließt das Geld und da stört es dann tatsächlich auch keinen. Und das ist tatsächlich auch immer ein Fall oder ein Thema, wenn ein Business Case so luxuriös ist, dass es dir eigentlich egal ist. Dann verzichten Unternehmen tatsächlich teilweise, ohne es zu wollen, auf 10, 20 Millionen zusätzlich,
Ja.
bis dann halt irgendwann doch der Baum brennt und dann fangen sie an zu reagieren. Und auch da, so funktionieren Unternehmen halt auch. Solange es gut läuft und du deine Zahlen erfüllst, hat ja erstmal keiner Interesse daran, es anders zu machen. Wenn sich dann die Zahlen oder die KPI-Steuerung ändert und es plötzlich heißt, das muss auch, dann hast du ja wenigstens noch einen Ansatzpunkt, den du optimieren kannst. Also da funktionieren Unternehmen halt auch manchmal sehr eigennützig. Man kennt das ja beispielsweise auch aus der Personalbesetzung. Der Kollege, der 25 Mann hat, obwohl er drei braucht, muss genauso viel
Ja.
abbauen wie der Kollege, der 5 Mann hat, der allerdings 6 braucht, weil am Ende muss jeder irgendwie 25 abbauen und dann lacht sich der eine Kollege ins Fäustchen und der andere steht da. Also Incentivierung und Belohnungen in der Corporate World sind sicherlich ein Thema, das man aus vielen Blickwinkeln von kaufmännisch bis tiefenpsychologisch sehr gut betrachten könnte, aber ich glaube, das ist heute nicht
Ja.
das Thema.
Nee, absolut nicht. Also ich kann ja nur mal aus der anderen Ecke berichten, wie das gehandhabt wurde. Es gab eine Zeit lang so Refer-a-Friend-Initiativen bei verschiedenen Beratungsunternehmen. Das gibt dann Unternehmen, die einen auf der Stelle bezahlen, sobald die Person das Unternehmen betritt, die man referred hat. Und es gibt welche, die bezahlen einem nach einem Jahr, wenn die Person noch da ist. Also das ist ein bisschen der Nachhaltigkeitsansatz dahinter. Natürlich ist es dann nicht ganz so belohnend für einen Vertriebler, wenn er sagt, oh, für den Sale werde ich in einem Jahr bezahlt, wenn er denn sich als werthaltig rausstellt. Andererseits natürlich auch ein bisschen disziplinierend, dass man die Leute darauf trainiert, wirklich auch nur solche Sales abzuschließen, von denen sie glauben, dass nachher auch Umsatz folgt. Aber psychologisch, wie du sagst, ja. Der andere Fall, den du beschrieben hast, ist, dass Unternehmen erst dazu neigen, was zu machen, wenn der Baum brennt. Ja, ich meine, ich mache Investigations, das ist ja natürlich klar. Bei einigen denke ich mir, boah, man hätte auch vorher einfach mal ein bisschen hingucken können. Eine Due Diligence ist ja nicht zum Spaß da. Jetzt beschäftigen wir uns hier damit mit Themen, die man eigentlich vorher hätte abklappern können. Und ich glaube, das ist halt genau das Problem. Am Anfang sind alle noch im Partymodus und wollen Umsatz machen und schnell die Abschlüsse machen. Und wenn es dann schief geht und man sagt, man steht jetzt mit dem Rücken zur Wand, ist plötzlich guter Rat teuer und man möchte eine schnelle, einfache Lösung, die aber, ja, wie du sagst, ein kulturelles Problem ist oder wo man sagen müsste, ja, das ist ein, das muss von oben gesteuert werden und von heute auf morgen umswitchen ist sicherlich auch nicht einfach. Vor allen Dingen für große Organisationen. Also jetzt hast du auch gerade schon mal das KMU oder das kleine oder das mittelständische Unternehmen angesprochen. Wie kann denn jetzt ein kleines Unternehmen mit einem begrenzten Budget sofort was ändern, um eben nicht blind gegenüber Fraud-Risiken zu sein? Was wäre so dein, sagen wir mal, eine Low-Hanging Fruit, die du jemandem empfehlen würdest, der in einem KMU arbeitet und sich mit Fraud Prevention noch gar nicht groß befasst hat?
Einmal in die Bücher gucken, mal schauen, wie sehen die Zahlen eigentlich aus? Sind da irgendwelche Auffälligkeiten? Ja, und dann tatsächlich sehr zielgerichtet die Lücke schließen. Also das ist ja wieder was Individuelles. Ich sage immer, jedes Unternehmen baut sich seine Angriffsszenarien selber. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, jedes KMU hat dasselbe Problem. In der Regel hat jedes KMU irgendwo ein Problem, es weiß noch nicht wo. Und da hilft es dann wirklich zu gucken, wo liegt der Geldabfluss? Den kann man ja gut erkennen und dann den Geldabfluss zurück zum Prozess verfolgen. Und wenn das nicht so einfach umsetzbar ist, externe Hilfe holen.
Ja, oder wie in dem Fall, den du vorhin beschrieben hattest, wo kommt Geld nicht rein, wo es aber reinkommen sollte und dann sich einfach durchklicken zu der Person. Also wer ist das eigentlich, der die ganzen Kunden onboardet, die dann am Ende nicht zahlen und dann weiß man, okay, da ist irgendwo ein Problem.
Also seien wir ehrlich, so habe ich einen meiner Jobs bekommen, weil man Forderungsmanager brauchte. Da war genau das Problem. Die Leute haben nicht gezahlt. Also stellt man jemanden tatsächlich in dem Fall dafür ein, der dafür sorgt, dass sie zahlen. Und ja, das schließt dann eigentlich schon in den Bogen, wer ich bin und wo ich herkomme. Ich habe im klassischen Forderungsmanagement angefangen, da dann schnell festgestellt, dass das sehr beschränkt ist in seiner Art und Weise, wie man mit Geldrisiken und Abflüssen umgeht. Und so habe ich mich halt in die Betrugsprävention reingearbeitet. Das heißt, zur Not könnte ich heute immer noch einen B2B-Mahnlauf mittlerweile auch auf höchstem Niveau aufsetzen. Ist nicht mein Kerngeschäft, ist aber tatsächlich dann eine nette Fingerübung, weil ich es so lange gemacht habe.
Vielen, vielen Dank für deine Insights und ich glaube, du könntest wahrscheinlich noch viel erzählen über das Thema. Das war jetzt ja nur ein ganz oberflächlicher Einstieg. Nicht umsonst machst du ja auch Workshops zu dem Thema mit Unternehmen jeglicher Couleur in jeglicher Größe. Wie lange dauert so ein Workshop bei dir? Ist das ein Eintages- oder Zweitages- oder würdest du am liebsten einen ganzen Monat Workshop machen?
Nein, das ist ja auch dann tatsächlich überflüssig, einen Monat einen Workshop zu machen. Ja. Individuell 1 bis 2 Tage, manchmal reichen ja auch schon 4 Stunden. Also da sage ich auch tatsächlich, da schaut man sich an, was ist der Bedarf, der wird dann vorbereitet und wie gesagt, dann steigt man ein. Zumal, wenn du 2 Tage Fraud durchballerst, dann hat auch keiner irgendwann mehr die Aufmerksamkeit. Also das wird sich tatsächlich dann eher abgestuft in einem sehr großen Unternehmen lohnen. Das heißt, 4 bis 8 Stunden erste Runde, Großunternehmen vielleicht mal 2 Tage, wobei das sehe ich fast nirgends als notwendig. Und dann hat man schon einen guten Überblick. Und das Gute aus dem Workshop kann man dann sehr schnell Ableitungen treffen und weiß, wo man suchen muss. Also ist auch meine Erfahrung. Oder was noch einfacher ist, bevor man dann Angst hat vor einem Workshop und was das alles mit sich bringt und Leute einladen. Ich setze mich auch einfach mal 4 Stunden mit den Teams zusammen und unterhalte mich mit ihnen. Ja. Dann weiß ich in der Regel auch alles, was ich wissen muss. Also das geht von sehr einfach, pragmatisch bis schon detailliert mit Fachwissen aufgebaut. Da kann man einfach mit mir sprechen. Und das Gute bei mir ist, für sowas wie Erstgespräche oder allgemeine Anfragen nehme ich auch kein Geld, weil ich immer der Meinung bin, erstmal muss ich das Problem verstehen und das kann 15 Minuten dauern, das kann auch mal 1 Stunde dauern. Und wenn man dann sagt, dann habe ich es immer nicht verstanden, dann macht tatsächlich auch mal ein Workshop Sinn, dass man sich mit den entsprechenden Teams im Haus zusammensetzt, sich unterhält, alles runterschreibt und ab dann ist das Thema auch in der Regel gut lösbar und ich kann einen Fahrplan aufbauen, der dann im schnellstmöglichen Modus zum Ziel führt.
Okay, ja, vielen Dank also an die Unternehmen, bevor man jetzt seine Mitarbeiter sinnlos auf irgendwelche Veranstaltungen schickt, wo sie ganz viel Informationen kriegen, aber das Problem bekommen, dass sie nicht in der Lage sind, das auf ihr Unternehmen zu transferieren, weil es ja auch schwierig ist. Vielleicht doch lieber mal einen Workshop, der ganz individuell auf das persönliche oder das eigene Unternehmen zugeschnitten ist. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und die ganzen vielen Informationen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann liked sie, teilt sie. Und wenn ihr euch mit Jean-Paul verknüpfen wollt oder mal über euer Unternehmen sprechen wollt, eure Probleme, dann könnt ihr euch gerne mit ihm verlinken. Ich habe sein LinkedIn-Profil in den Shownotes hinterlegt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke, Jean-Paul, für deine Zeit.
Ja, ich danke dir. Hat Spaß gemacht.